Ich darf heute die letzte Predigt in der Reihe Frucht bringen halten. Und vor einem halben Jahr schon hat die Planung dieser Predigtreihe begonnen. Und dann wurde ich gefragt, über was ich denn gerne zu dem Thema predigen möchte. Und dann habe ich ein bisschen rumüberlegt und so und habe mir dann ein Gleichnis ausgesucht, das dann gar nicht mehr so viel mit Frucht zu tun hat im ersten Moment, könnte man denken. Wir haben in den letzten Wochen sehr viele Worte und Gleichnisse gehört, wo es um Landwirtschaft ging, um Frucht. Das ist auch für die Menschen zur Zeit Jesu das gewesen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient haben. Das war für die Menschen damals sehr, sehr nah, sehr lebensnah. Für heute ist es für die meisten von uns nicht mehr besonders lebensnah. Für die Menschen damals war Frucht, Ertrag, hieß Gewinn machen, seinen Lebensunterhalt verdienen können. Wir heute messen unser Vermögen eher in Geld, anstatt in Tonnen von Weizen oder Weintrauben, die wir irgendwie geerntet haben. Und deswegen wirken für uns vielleicht diese landwirtschaftlichen Gleichnisse manchmal ein bisschen fern. Sie müssen uns erstmal erklärt werden, was ist jetzt damit gemeint mit dem Weinstock und wie muss man den genau beschneiden und sowas. Das ist für uns jetzt eher was Fremdes. Zum Glück hatte Jesus auch Zuhörer, denen es eher ähnlich ging wie uns, die nicht so viel mit Landwirtschaft am Hut hatten und deswegen mit diesen landwirtschaftlich bezogenen Bildern weniger anfangen konnten. Es soll heute um das Gleichnis von den anvertrauten Talenten gehen oder auch von den anvertrauten Zentnern. Das richtet sich mehr an Menschen, die so im Finanzsektor tätig sind. Kaufleute, Geldwechsler, Buchhalter. Das sind Berufsgruppen, die eigentlich gar nicht so unüblich waren. In der Blütezeit des Römischen Reiches, also zu der Zeit, als Jesus gelebt hatte, gab es schon ein Rechnungswesen. Es gab Währungen unterschiedlicher Art. Und diese Berufsgruppen haben halt dann mehr mit Wirtschaftsmathematik und mit Geldrechnungen und Silbermünzen und Kupfermünzen zu tun gehabt, als jetzt mit der schweren landwirtschaftlichen Arbeit. Gut für uns, weil das ist für uns vielleicht ein bisschen näher dran an der Lebenswirklichkeit. Deswegen heute das Thema nicht Frucht, sondern Rendite, wenn Glauben, den Glauben arbeiten lassen. Und wir lesen jetzt gemeinsam das Gleichnis. Thomas Völklein hat sich netterweise bereit erklärt, das für mich zu übernehmen. Dann habe ich ein bisschen weniger zu sprechen.
Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte, vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg es. Nach langer Zeit kam der Herr dieses Knechtes und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 dazu und sprach, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen.
Danke. In der biblischen Tradition trägt dieses Gleichnis den Namen von den anvertrauten Talenten. Die Luther-Übersetzung, die wir gerade gehört haben, übersetzt aber für das Wort Talanton Zentner. Das ist meiner Meinung nach eine ganz gute Entscheidung. Ich erkläre euch gerne, warum. Das Wort Talanton, das hier mit Zentner übersetzt wurde, ist ein Begriff für eine Maßeinheit. Das entsprach etwa 33 bis 36 Kilogramm. Man hat damit Gewichte gemessen. Das war auch die größte Gewichtseinheit, die die Menschen damals kannten. Das Wort ist, wie man jetzt auch an dem Namen des Gleichnisses merkt, auch namensgebend für unser Wort Talent, womit wir Begabung oder persönliche Fähigkeit meinen. Oft wird diese sprachliche Entwicklung ein bisschen umgedreht und dann wird davon gesprochen, dass wir sagen, naja, hier geht es ja darum, dass Talente in Form von Begabungen übergeben werden, anvertraut werden. Das ist auch nicht falsch. Als Christen verstehen wir uns ja als Menschen, die ihr Leben an Jesus ausrichten. Wir verstehen unsere Begabungen als Geschenk Gottes, da wir seine Geschöpfe sind. Und dass wir uns dann unser Leben und unsere Begabungen für ihn einsetzen, ist richtig. Aber das Gleichnis darauf zu beschränken, greift zu kurz. Und wie wir dieses Gleichnis noch besser verstehen können, möchte ich heute ein bisschen versuchen. Ich möchte es ein bisschen genau beleuchten und hoffe, dass wir dann ein besseres Verständnis haben können am Ende. Wir müssen als erstes, wenn wir uns das Gleichnis anschauen, ich habe das, als ich es zum ersten Mal dann als Vorbereitung auf die Predigt gelesen habe, habe ich gemerkt, wow, ich habe viele Fragen. Da sind viele Verse drin, die im ersten Moment für mich problematisch klangen, wo ich dachte, ich habe den Vers gelesen, Vers 29, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben, wer aber nicht hat, dem wird auch was er hat genommen werden. Was ist aus, die Letzten werden die Ersten sein geworden. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, über die man sehr viel nachdenken kann. Wir können heute nicht über alle sprechen. Mir geht es heute darum, das ein bisschen grundlegender zu beleuchten. Zum Ersten, wenn wir uns mit dem Gleichnis beschäftigen, müssen wir feststellen, dass es hier um was sehr, sehr Ernstes geht. Das merkt man zum einen am letzten Vers. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Dieses Gleichnis steht in der sogenannten Endzeitrede am Ende vom Markus-Evangelium. In der Endzeitrede spricht Jesus da über das Ende der Welt, über Himmel und Hölle. Er spricht darüber, wer wird zum Vater kommen am Ende und wer nicht. Es ist also ein sehr ernstes Thema. Die Rede insgesamt steht kurz vor dem Beginn seines Leidensweges, also danach beginnt dann das, was wir unter dem Passionsweg verstehen, dann kommt die Salbung und dann die Passion, der Leidensweg. Jesus ermahnt in dieser Endzeitrede vor dem Gleichnis seine Jünger, wachsam zu sein, sich vorzubereiten, Er sagt ihm, niemand kann wissen, wann das Ende kommt, wann der Menschensohn wiederkommt, aber ihr müsst bereit sein. Seid bereit, dass es jederzeit passieren kann. Er spricht dann danach vom Weltgericht, also wer in das Reich Gottes aufgenommen und wer abgewiesen werden wird. Die Jünger sollen sich nicht um den Zeitpunkt Sorgen machen, sondern darum, wie es um sie selber bestellt ist, dass sie selber gerecht leben, dass sie sich selber darauf vorbereiten. Es geht in dem Gleichnis um alles oder nichts, Himmel und Hölle. Gleichnisse sind immer bildhafte Erzählungen. Die Deutung hängt immer so ein bisschen auch damit zusammen, auf was oder wen ich die bildlichen Motive beziehe. Das ist manchmal einfach und manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Wir versuchen uns dem Ganzen jetzt mal so anzunähern, dass wir nach und nach versuchen, die einzelnen Motive mal zu deuten und dann am Ende den Zusammenhang herzustellen. Wir beginnen mal mit den Personen. Die erste Person, die uns vorgestellt wird, wird erstmal nur als Mensch bezeichnet. Es war ein Mensch, der ging außer Landes. Später im Kontext können wir so ein bisschen erahnen, okay, das muss ein sehr reicher Mensch sein. Wahrscheinlich ein Mann, weil damals die Männer die reichen Leute waren. Und es muss ein Mann sein, der Bedienstete hat, die sich um sein Vermögen kümmern, denen er das zur Verwaltung gibt. Dieser Mann geht ins Ausland, er sagt nicht wie lange, er sagt nicht wohin, er ist einfach nur eine gewisse Zeit weg. Aber es ist klar, er wird wiederkommen, denn er vertraut ihnen das an. Er schenkt es ihnen nicht, sondern er vertraut es ihnen an, bis er wiederkommt. In der Endzeitrede, in der wir uns ja befinden, erklärt Jesus seinen Jüngern, dass das Ende kommt, wenn der Menschensohn wiederkommt. Und mit dem Menschensohn meint er immer sich selbst, meint er Christus. Das heißt, hier ist die Zuschreibung eigentlich relativ einfach. Wir haben nämlich den Herrn, der weggeht, Jesus, der in den Himmel auffährt und der wiederkommen wird. Er spricht also hier von sich selbst. Wir erfahren über diesen Herrn sonst relativ wenig von ihm selber. Wie dieser Herr ist, erfahren wir eher aus der Perspektive des einen Knechtes, der sagt: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Ich fürchtete mich. Fast ein bisschen unpassend eigentlich, dass der Knecht schon wieder ein Bild aus der Landwirtschaft verwendet. Aber er möchte damit aussagen, dass dieser Hausherr eigentlich nichts tun muss für seinen Gewinn. Dem ist das so zugefallen. Vielleicht hat er es geerbt. Er hat die Freiheit, sich zu nehmen, was er möchte. Es fällt ihm alles zu. Der Herr in der Geschichte bestätigt die Aussage nicht, aber er bestreitet sie auch nicht, sondern, vielleicht können wir nochmal in den Text gehen, Vers 26, sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Er formuliert das als Frage. Wenn du das wusstest, warum hast du dann nicht danach gehandelt? Also, er bestreitet es nicht, aber er fragt den Knecht, warum er die Konsequenzen daraus nicht gezogen hat. Was das genau bedeutet, kommen wir gleich noch dazu. Wichtig finde ich hier, dass das Bild, das hier gemalt wird von dem Herrn, das Christus von sich und damit auch von Gott malt, ist nicht mehr der gute Hirte, der loszieht, um das eine Schaf unter 100 zu suchen, sondern es ist ein Gott, der hier streng ist, der genau ist, der uns beim Wort nimmt und der, vor dem man sich fürchten kann. Manchmal ist Ehrfurcht auch eine angemessene Reaktion auf Gott. Also dieser Herr in der Geschichte verteilt jetzt sein Hab und Gut an seine drei Knechte. Wenn es bei dem Herrn um Christus geht, kann man davon ausgehen, dass es bei den Knechten erstmal um die Jünger geht und mit ihnen um alle Menschen, die von Jesus hören, die vom Evangelium hören, die wissen, wer Jesus ist und was er getan hat. Denn über die wird, nach dem Gleichnis kommt die Rede über das Weltgericht, denn über die wird am Ende gerichtet werden. Jetzt wird's, das war jetzt, die Personen waren relativ einfach, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was ist denn jetzt dieses Kapital, dieses Vermögen, das der Herr hier verteilt? Was erfahren wir darüber? Was wir als erstes erfahren ist, es ist immerhin so wichtig, dass dieses Vermögen zinslos zurückzahlen nicht ausreichend ist. Das ist nicht ausreichend, das wird am Ende bestraft. Im Text steht, er vertraute ihnen sein Vermögen an. Ich ergänze das jetzt mal um ein einziges Wörtchen. Er vertraute ihnen sein ganzes Vermögen an. Es geht hier nicht um einen Teil, sondern um alles. Wenn wir jetzt von Jesus ausgehen, was lässt Jesus zurück? Was vertraut er uns an? Was Jesus seinen Jüngern anvertraut, ist die gute Nachricht, das Evangelium, das sie verkünden sollen. Da ist in Matthäus der Missionsauftrag, ich lese ihn auch nachher nochmal, ganz, ganz wichtig, dass sein Opfer am Kreuz und dass wir durch ihn die Möglichkeit haben, mit Gott ins Reine zu kommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Für diese Möglichkeit gibt er sein Leben, das heißt das Letzte, was er hat. Nicht sein Erbe, sein Geld, was er vererbt, davon hatte er eh nicht so viel, sondern sein Leben gibt er dafür. Diese Bedeutung wird nochmal insofern verdeutlicht, wenn man sich diese Menge vor Augen führt, die der Herr da seinen Knechten übergibt. 5 Talente Silber, also 5 mal 36 Kilogramm Silber, sind für uns für heute vielleicht jetzt so, ja gut, mag das irgendwie gehen. Für damalige Orden ist das eine absurd hohe Summe. Das ist eigentlich fast nicht vorstellbar. Man muss dazu sagen, dass es diese Superreichen, wie wir sie heute, wie es sie heute gibt, gab es damals nicht. Das ist eine absurd große Menge und er verteilt ja nicht nur 5 Talente Silber, sondern nochmal 2 und nochmal 1. Was Gott uns anvertraut, ist das Wertvollste, was er hat. Es ist alles, was er hat. Das heißt, er vertraut uns sich selbst an. Seinen Tod am Kreuz und die Verantwortung, dass dieses Sterben nicht umsonst war. Wenn man sich das vor Augen hält, ist es eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass der Herr am Ende mit seiner Abrechnung so streng ist. Wenn wir unser Vermögen jemandem anvertrauen und sagen, du musst damit bitte gut umgehen, das ist alles, was ich habe und diese Person geht nicht gut damit um, dann wären wir auch ganz schön sauer, glaube ich. Das bringt uns ein bisschen zu dem Verhalten der Knechte. Und ich möchte mit diesem dritten Knecht, dem faulen Knecht, beginnen, weil der eigentlich den Höhepunkt der Geschichte darstellt. Dieser dritte Knecht gräbt ein Loch und versteckt das Geld. Man könnte jetzt denken, vor 2000 Jahren, da haben die das vielleicht so gemacht. Heute mag es vielleicht auch noch den einen oder anderen geben, der sein Erspartes unter der Matratze versteckt. Aber sowohl das Judentum als auch die römisch-griechische Welt, die hatten ein relativ gut strukturiertes Banken- und Rechnungswesen. Das gab es damals schon. Allein aus der Antwort von dem Herrn an den dritten Knecht sehen wir ja, er hätte Möglichkeiten gehabt, zumindest Zinsen zu bekommen. Also eine Möglichkeit, die relativ risikofrei war, die wenig Aufwand erfordert hätte, überhaupt einfach mal mit diesem Geld umzugehen und es nicht einfach zu vergraben. Aber der dritte Knecht tut nicht mal das. Er vergräbt, was ihm anvertraut wurde. Man kann auch sagen, er hält es geheim. Er vertuscht es. Er kehrt es unter dem Teppich. Er will vielleicht gar nicht, dass andere Leute wissen, dass er das hat. Es wird dann nicht, wie gesagt, nicht gesagt, wie lange es eigentlich dauert, bis dieser Herr wiederkommt, ob das Tage sind, Wochen, Monate, vielleicht Jahre. Egal wie lang, der Knecht vertuscht das über die ganze Zeit. Vielleicht versucht der Knecht sogar gegenüber sich selbst, diese anvertraute Verantwortung zu verdrängen. Das ist ja Stress, das erzeugt ja Druck, wenn man so ein riesiges Vermögen jetzt verwalten soll. Etwas so Wertvolles zu vergraben, ist aber auch ein sehr unwürdiger Umgang mit diesem Kapital. Was möchte Jesus mit diesem Verhalten beschreiben? Ich glaube, Jesus meint hier Menschen, die das Evangelium kennen, die davon gehört haben, die aber so tun, als ginge es sie nichts an. Mir fallen auf Anhieb, glaube ich, mehrere Menschen ein, auf die das in unterschiedlicher Ausprägung vielleicht aber zutrifft. Ich denke, euch fallen auch Menschen ein, weil das, glaube ich, ein Verhalten ist, was gerade bei uns in Deutschland relativ häufig vorkommt. In einem Gespräch vor einigen Wochen betitelte ein Freund von mir sich selbst als Gelegenheitschristen, sagte sowas wie, ja, also wenn es drauf ankommt, dann bin ich ja schon Christ und Christentum ist ja auch was Gutes und ja, bestimmt gibt es auch irgendwie Gott und so, das kann man ja nicht beweisen, aber man kann es ja auch nicht widerlegen, also ja, aber das betrifft mich ja eigentlich nicht so, aber ja, ist ja schon was Gutes, aber was hat es mit mir zu tun? Und das Gleichnis möchte uns sagen, das reicht nicht aus. Das ist kein würdiger Umgang mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat und was er durch seine Auferstehung uns anvertraut hat. Der Knecht, der das anvertraute Vermögen vergräbt, wird am Ende rausgeworfen. Dahin, wo Heulen und Zähneklappern ist. Das, was Jesus uns anvertraut, ist nichts, was man unter den Teppich kehrt oder unter der Matratze versteckt. Sondern es ist was investiert werden soll. Christus gibt sich selbst, damit wir die Chance haben, gerecht zu werden. Er investiert in uns und gibt uns einen Vertrauensvorschuss. Aber dieses Vertrauen sollte man nicht ignorieren. C.S. Lewis schreibt in einem seiner Bücher, ich bin ein großer Fan von C.S. Lewis, schreibt in einem seiner Bücher über einen Menschen, der fragt, ob er nicht auch ans Ziel kommen könne, ohne Christ zu werden, ob es nicht ausreichen würde, wenn er versucht, ein guter Mensch zu sein und nach christlich-ästhetischen Maßstaben versucht auch gut zu leben, gute Werke zu tun, aber eben nicht Christ zu werden. Und Lewis antwortet Folgendes auf diese Frage. Dieser Mann, der diese Frage stellt, drückt sich. Er versucht absichtlich nicht zu wissen, ob der christliche Glaube wahr oder unwahr ist. Denn er befürchtet unabsehbare Schwierigkeiten, falls er sich als wahr erweist. Dieser Mensch ist wie einer, der absichtlich vergisst, einen Blick aufs Anschlagbrett zu werfen, weil er befürchtet, er könnte dort seinen Namen entdecken und irgendeine unangenehme Arbeit verrichten müssen. Er ist wie einer, der sein Bankkonto lieber nicht anschaut, weil er Angst hat, zu erfahren, was darin steht. Er ist wie einer, der nicht zum Arzt geht, wenn er einen verdächtigen Schmerz zu spüren beginnt, weil er Angst hat vor der ärztlichen Diagnose. Weiter, wer Jesus Christus aufrichtig ablehnt, dessen Irrtum wird, wie groß er auch sei, vergeben und geheilt werden, denn Matthäus 12, Vers 32, wer immer ein Wort gegen den Menschensohn ausspricht, der wird Vergebung finden. Aber dem Menschensohn ausweichen, wegschauen, vorgeben, man hätte ihn nicht bemerkt, plötzlich von etwas auf der anderen Straßenseite absorbiert sein, den Telefonhörer nicht auflegen, weil er sonst anrufen könnte, gewisse Briefe mit einer fremden Handschrift ungeöffnet lassen, weil sie von ihm kommen könnten, Das ist etwas anderes. Die anvertraute Verantwortung dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Wenden wir uns den anderen beiden Knechten zu. Was ist denn jetzt das richtige Verhalten? Der Text erzählt, dass die ersten beiden Knechte beginnen, mit dem Vermögen ihres Herrn zu handeln. Das heißt, sie machen Geschäfte. Diesen Vorgang kann man sich wahrscheinlich sogar relativ ähnlich vorstellen, wie wir das heute tun. Sie investieren. Sie kaufen vielleicht Land, Edelmetalle, Wertgegenstände, Immobilien, Firmenanteile, Aktien. Ihr dürft die Liste gerne selbstständig erweitern. Beide Knechte scheinen ganz gute Kaufleute zu sein. Die haben da ein Händchen dafür. Sie schaffen es nämlich, das Doppelte zu erwirtschaften von dem, was investiert wurde. Das heißt, Menschen, die um das Evangelium wissen, sollen beginnen, diese frohe Botschaft zu investieren. Und das beginnt bereits im Kleinen, nämlich das beginnt bereits bei mir selber, indem ich bereit bin, mich von dieser Botschaft verändern zu lassen. Dafür zu sorgen, dass dieses Evangelium Frucht bringt in mir. Dass ich bereit bin, meinen eigenen Stolz aufzugeben und zu bekennen, dass ich ohne Christus nicht zu Gott kommen kann. Dass ich bekenne, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Dieses Evangelium zu investieren, bedeutet, es offen zu leben und mein Leben davon verändern zu lassen. Investments sind, und das erleben wir heute immer mehr, und gibt immer wieder aktuelle Beispiele dazu, Investments sind immer ein Risiko. Ich kann bei einem Investment auch verlieren. Ich kann sehr viel Geld verlieren, ich kann meine Lebensgrundlage verlieren, wenn meine gegründete Firma Insolvenz anmelden muss. Aber das ist ein Risiko, das wir Christen bereit sein müssen zu tragen. Sein Leben an Jesus auszurichten, bedeutet erstmal, Dinge zurückzulassen. Ich denke da an die erste Predigt unserer Predigtreihe. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Simon van Vreden hat gepredigt über Jesus als den Weinstock und was es bedeutet, für uns an diesem Weinstock zu bleiben. Was es bedeutet, an ihm zu bleiben und Frucht zu bringen. Und es bedeutete, oder er hat damals gepredigt, dass ich die Dinge, die mich von Gott trennen, zurücklassen muss. Also es geht nicht ohne dieses Risiko, dass ich Dinge, die mir wichtig waren, verliere. Die faulen Früchte, der Stolz, die Besitzansprüche müssen abgeschnitten werden. Jesus zu folgen ist ein Investment. Es ist auch Arbeit. Es irgendwo unter die Matratze zu stecken, ist keine Arbeit. Rauszugehen und damit zu arbeiten, ist Arbeit. Die Christen im Nahen Osten, denen ist das oft viel deutlicher als uns, weil wenn die anfangen, ihren Glauben zu investieren, sich verändern zu lassen, das offen zu leben, dann müssen sie ihre Heimat verlassen oder befürchten, von der Polizei bestraft zu werden für ihren Glauben. Der erste Gewinn, den wir für Gott erzielen, ist, dass wir selbst neue Menschen werden. Jetzt ist aber in dem Gleichnis ja die Rede davon, dass die nicht so ein bisschen was dazu gewinnen, sondern die verdoppeln das ja. Also dann kann ja das nicht, reicht es dann, wenn nur ich mich verändere? Ist da nicht mehr nötig? Jein. Ich sag mal jein. Das Matthäusevangelium, und ich habe es schon erwähnt, endet mit dem Auftrag Jesu an seine Jünger: Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Wenn wir uns als Nachfolger Christi verstehen, dann nehmen wir diesen Auftrag ernst, denn wir wissen, Jesus hat in uns investiert, wir müssen jetzt damit was anfangen. Dann erzählen wir weiter von unserem Glauben. Ich sagte schon, den Glauben offen leben, wir bekennen uns zu ihm. Wenn wir also Menschen begegnen, die so durchs Leben gehen, wie der dritte Knecht, die über das Elternhaus, über den Religionsunterricht, das ist mein spezielles Tätigkeitsfeld, über den Religionsunterricht oder sonst von Jesus gehört haben und eigentlich ja wissen, was es bedeutet, aber nicht danach leben, dann sollten wir das nicht ignorieren, sondern sie darauf hinweisen, mit ihnen darüber sprechen. Es ist wie Philippus, der dem dem Kämmerer aus Äthiopien begegnet und ihn fragt, weißt du denn, was du da liest? Hast du verstanden, worum es hier geht? Also die Menschen darauf hinweisen, mit ihnen ins Gespräch kommen, selbst Farbe bekennen. Und da geht es gar nicht darum, dass wir alle Theologen sind und das super erklären können, sondern da fängt es schon dabei an, dass wir von uns erzählen, von unserem Leben, von dem, was Jesus in uns bewirkt. Christsein bedeutet, aufmerksam zu sein und die Wahrheit zu suchen, sie beim Namen zu nennen, auch wenn es vielleicht unangenehm erscheint. Wenn wir jetzt bei diesem Verdienst sind, birgt dieses Gleichnis manchmal die Gefahr zu sagen, naja, die Entscheidung über Himmel und Hölle kann ich ja festmachen an messbaren Ergebnissen. 5 Zentner bekommen, 10 Zentner kommen zurück. Also verdoppeln. Als evangelische Christen müssen wir uns dagegen wehren, denn es kommt, und daran glauben wir als evangelische Christen, nicht darauf an, wie viele meiner Bekannten durch mich Christ geworden sind oder an wie vielen Türen ich geklingelt habe oder wie viele Traktate ich in der Fußgängerzone verteilt habe oder wie viel meines Geldes und meiner Zeit ich in Kirche investiere. Sondern es geht darum, ob ich das, was Jesus Christus in mich investiert hat, in mein Leben gelassen habe. Ob ich bereit bin, mich verändern zu lassen und diese Veränderung offen zu leben. Der Ertrag und die Frucht sind wir. Und das, was durch unseren Glauben, was unser Glaube in anderen bewirkt. In der Finanzwelt hört man oft, und das habe ich vorhin schon als Einstieg benutzt, den geflügelten Ausdruck, das Geld für sich arbeiten zu lassen. Wörtlich verstanden ist das natürlich irgendwie Quatsch. Nicht das Geld arbeitet, sondern die Finanzsysteme dahinter. Aber ich würde diesen Ausdruck mal gerne übernehmen und ich habe es in der Titelfolie schon gehabt. Vielleicht können wir die nochmal einblenden. Das passt jetzt ganz gut. Ganz genau. Den Glauben arbeiten lassen, das Evangelium für uns arbeiten lassen. Wir können den Ertrag und die Frucht unseres Christseins, also das, was unser Christsein hervorbringt, nicht messen, weil wir es nicht immer sehen. Menschen kommen in unser Leben und sie gehen wieder. Wir verlieren uns aus den Augen, aber was wir ihnen mitgegeben haben, bewirkt, kriegen wir manchmal am Ende gar nicht mit. Aber das Evangelium ist ja auch nicht wie Geld. Das Evangelium ist ja keine tote Materie. Es ist auch keine nüchterne Information, kein Fakt, den man einfach so hinstellt und gut zu wissen, sondern es ist eine Kraft Gottes, die Menschen verändert. Und ich schließe mit Römer 1, Vers 16, da hat es Paulus nämlich eigentlich sehr schön zusammengefasst. Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. So wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben.